Der Herr segne deinen Weg. Der Segen Gottes, den gibt's quasi auf Vorschuss schon. Den Weg, der noch vor den beiden liegt, den möge Gott jetzt schon segnen. Das ist eigentlich schön, dass man das im Vorhinein schon zugesprochen kriegt, diesen Segen. Denn die beiden machen sich ja auf einen Weg, einen langen Lebensweg, einen Weg, der ein bisschen ist wie eine Reise vielleicht oder wie eine Wanderung. Da gibt's vielleicht auch im Leben von den beiden, von Jori und Luis, auch mal vielleicht steinige Wege oder unwegsames Gelände. Aber egal, wohin sie der Weg führt, sie dürfen auf jeden Fall wissen, dass Gott mitgeht. Schon von klein an machen sie sich auf den Weg mit Jesus an der Seite, ganz ohne Bewerbung oder Qualifikation, die sie dafür abliefern müssen. Einfach, dass sie dürfen das wissen, sie gehen diesen Weg mit Gott. Wir hören heute im Predigtext auch von einem, der einen neuen Weg geht, der sich auf einen Weg macht, einen neuen Weg mit Jesus. Und auch er hat nicht gewusst, was da auf ihn zukommt, was das für ein Weg ist, der da vor ihm liegt. Auch er hat sich nicht dafür qualifiziert oder beworben. Er hat sich da keine Referenz dafür abgegeben, um mit Jesus sich auf diesen Weg zu machen. Er ist einfach auf diesen Weg gerufen worden. Und manchmal ist es so, wir gucken ja gerade diese Jesus-Serie, The Chosen, gerade an. Und da ist es manchmal so, dass man Geschichten manchmal nochmal ganz neu erlebt oder durch die Bilder nochmal ganz neue Eindrücke kriegt. Und der Predigtext von heute ist da auch schon bebildert worden in dieser Serie. Und deshalb zeige ich euch jetzt zuerst mal, bevor wir es lesen, diesen Text als Film. Einen kurzen Abschnitt, 3 Minuten aus der Serie. Und wenn ihr zu Hause zuguckt, manchmal ist es so, dass der Stream dann vielleicht erst mal dunkel schaltet, weil der das erkennt. Dann dürft ihr nicht ungeduldig werden, dann hört ihr zu oder seid in 3 Minuten dann wieder am Start und verpasst nichts. Aber wir gucken uns trotzdem, wir probieren es mal, ob das geht, auch im Stream, und gucken uns an den Ausschnitt aus The Chosen, wo Matthäus von Jesus berufen wird.
Hast du letzte Nacht den Wettlauf der Parther gesehen?
Darius ist garantiert dazu.
Juden besuchen keine Wettläufe.
Dein alter Freund Simon hat früher selbst die Wetterwellen geführt.
Wir sind keine Freunde. Der Nächste?
Na schön, gut. Du warst also nicht bei dem Wettlauf. Bist du zu Hause gewesen?
Ich habe meine Mutter besucht.
Komm mir bloß nicht damit. Hat sie gefragt, wann du ihr Enkelkinder schenkst?
Nein, hat sie nicht.
Ich dachte, deine Eltern reden nicht mit dir.
Ich hatte Fragen, die sonst keiner beantworten konnte.
Eine Mutter mit einem talentierten Sohn wie du ist bestimmt stolz.
Sie beschämt nur, wie ich mein gottgegebenes Talent nutze gegen Gott. Nächster.
Du bist gut in etwas und du kannst damit dein Geld verdienen. Ganz einfach.
Muss schön sein, in einer so einfachen Welt zu leben.
Wir leben in derselben Welt, Matthäus.
Der Nächste.
Davon abgesehen, was sonst könnte jemand mit deinem Verstand machen?
Matthäus! Matthäus, Sohn des Alpheus!
Ja? Komm mit mir. Ich?
Ja, du.
Wow, warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite?
Geh weiter, Straßenprediger.
Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt?
Ja.
Hör zu, ich sag dir so.
Was tust du da? Was wird denn das hier?
Gaius, lass mich gehen.
Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus, beschütz dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen.
Ja. Ich versteh's nicht.
Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich will.
Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber.
Gewöhn dich an anders. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus.
Ja.
Sollen wir los?
Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten.
Das wirst du bereuen, Matthäus.
Wofür ist die Schreibtafel?
Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen.
Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür.
Wohin gehen wir?
Zu einem Festmahl.
Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen.
Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber.
Also so sieht die Szene aus in der Serie. Matthäus wird berufen, eigentlich wird er erstmal herausgerufen. Jesus ruft ihn aus dieser Box da raus, in der er da drin sitzt, in diesem Häusle, das man für ihn gebaut hat, um ihn zu schützen, wo er seinen Job tut, wo er für die Römer den Zoll einsammelt, wo die Leute Schlange stehen. Da hat man sogar ein Gitter davor gemacht, um ihn zu schützen, weil natürlich die Leute nicht so gut auf ihn zu sprechen sind als Zöllner, weil viele von den Zöllnern haben die Privilegien auch ausgenutzt, haben andere betrogen und da hockt er in seiner Box drin, in dem, was ihm den Wohlstand gibt, was ihm Sicherheit bietet, was ihm aber auch die Abgrenzung von anderen einbringt, die Abneigung von anderen. Und aus dem ruft ihn jetzt Jesus erstmal heraus, aus dieser Box. Aus diesem Ding, das eigentlich ein bisschen wie ein Gefängnis für ihn aussieht. Ich finde, das sieht in dem Fall wirklich aus wie ein Gefängnis. Der hockt da hinter Gittern und hat eine Wache vor sich stehen. Ist eigentlich fast wie gefangen, obwohl er privilegiert ist. Und da ruft Jesus ihn heraus. Er ruft ihn auf einen neuen Weg. Auf einen Weg, der mit einer Befreiung beginnt. Und Jesus argumentiert gar nicht groß, warum das sich für den Matthäus lohnen sollte, warum er ihm nachfolgen sollte. Er nennt ihm gar keine Gründe, was da alles kommen wird und warum er diese Sicherheit hinter sich lässt, sondern er sagt einfach nur, komm und folge mir nach. Ohne Argumente, ohne Begründung, einfach nur komm mit. Und dann tut er es. Matthäus, der Kollaborateur mit den Römern, der als Jude für die Besatzer gearbeitet hat, der geht mit. Der ist anders als die anderen Jünger, die da schon mit Jesus unterwegs sind. Die sind zwar auch alle Juden, aber anders wie der Matthäus. Ja, er ist ein Zolleinnehmer, das hätten sie sich wahrscheinlich nicht gedacht, dass das einer von den Jüngern werden wird, einer, der für die Römer gearbeitet hat. Aber im Grunde ist eigentlich jede Berufung besonders, die Jesus macht. Also im Simon seine Berufung war auch besonders, der hat halt viele Fische gebraucht, dass er berufen wird. Andreas und Philippus haben den Johannes den Täufer gebraucht, der sie zu Jesus geführt hat, war auch auf ihre Art besonders. Nathanael war verzweifelt unterm Feigenbaum gesessen und als er Jesus begegnet ist, ist aus dieser Verzweiflung herausgerufen worden. Jede war irgendwie für sich besonders, von manchen wissen wir gar nicht, wie Jesus sie berufen hat. Jesus sieht den einzelnen Menschen, wenn er ihn beruft, da wo er ist, in der Situation, mit dem, was ihn gerade beschäftigt, vielleicht sogar mit dem, was ihn frustriert oder plagt und ruft ihn da heraus. Ich finde es schön, dass es bei Jesus bei den Berufungen kein so ein Schema F gibt, wo man sagt, okay, so funktioniert es immer. Und immer gleich, sondern dass es ganz individuell läuft. Denn so ist es heute auch, wenn Jesus uns ruft. Wenn Jesus zu einem Leben mit sich ruft, dann ruft er auch jeden so, wie er es braucht. Auch nicht nur nach einem Schema. Er kann Menschen ganz unterschiedlich in seine Nachfolge rufen. Und so ruft er eben heute Luis und Jori. Und dazu benutzt er auch euch als Eltern und als Paten. Durch euch ruft er auch ins Leben von Jori und von Luis mit hinein, dass sie nachfolgen sollen. Und noch durch viele andere Dinge, die sie erleben werden, durch vielleicht schöne Jungscharstunden oder was auch immer, beruft Jesus die beiden. Und es ist schön, dass er das so individuell tut. Wenn wir die Geschichte, die wir jetzt gerade schon gesehen haben, mal nochmal nachlesen, wie es in der Bibel steht, unser Predigtext, dann werden wir erkennen, dass es bei dem Film sehr stark darum ging, um den Matthäus, um seine Entscheidung, auch um das, was dann jetzt anders wird. Es gibt ein bisschen anderen Fokus, wenn wir die Geschichte lesen. Da erfahren wir nämlich gar nicht so arg viel über den Matthäus und was der tut, sondern vielmehr über das, was Jesus tut. Die gleiche Geschichte, Matthäus 9, Vers 9 bis 13, hört sich in der Basisbibel so an. Jesus ging von Kapernaum weiter. Da sah er einen Mann an seiner Zollstation sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Da stand er auf und folgte ihm. Später war Jesus im Haus zum Essen. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen dazu. Sie aßen mit Jesus und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Lehrer mit Zolleinnehmern und Sündern? Jesus hörte das und antwortete, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Liebe Gemeinde, wenn man die Geschichte liest, ist gar nicht so sehr im Mittelpunkt, was Matthäus tut, sondern eigentlich eher, wie es weitergeht. Im Film hat es ja aufgehört mit der Ankündigung, wir gehen jetzt zu einem Essen und du bist der Gastgeber. Und dann kommt nichts mehr. Und hier in der Geschichte kommt dann das, was, wie es weitergeht. Da geht es um dieses Essen mit anderen Zöllnern und mit anderen, die als Sünder bekannt sind. Und dann auch mit dieser Provokation, mit diesem, ja, das, mit dieser Frage der Pharisäer, wie geht es eigentlich? Wie kann euer jüdischer Rabbi, euer Lehrer sich mit denen abgeben, die doch eigentlich so offensichtlich Schuld auf sich laden, die so gar nicht dazu passen? Und dann geht es darum, wie Jesus dem antwortet. Eigentlich erfahren wir in der Geschichte hier in der biblischen Version mehr über das, was Jesus tut und warum er es tut und wie er ist, als das, was der Matthäus so tut. Ist viel mehr im Fokus hier. Und deshalb ist diese Antwort auch von Jesus so interessant. Manchmal ist es spannend, wenn man in der Bibel so Sätze mal nebeneinander legt, und so tun wir es jetzt auch, denn er antwortet mit 3 Sätzen, der Jesus, und die sind alle gleich aufgebaut. Immer so nach dem Schema, nicht so, sondern so. So erklärt er, was er tut und warum er es tut. Obwohl er gar nicht gefragt wird, gell? Die Pharisäer fragen ja die Jünger, wie geht es, dass euer Lehrer das macht? Und dann antwortet er aber selber, er lässt nicht seine Jünger ihn verteidigen, sondern verteidigt sich selber. Mit den Sätzen, die so ein bisschen parallel aufgebaut sind. Ich habe euch 2 von den 3 Sätzen mal so hingeschrieben und da sieht man das sehr schnell. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Ihr merkt, wie das parallel ist und man merkt das sehr schnell, wen er auch mit den Kranken meint und wen er mit den Gesunden meint. Also die Gesunden sind natürlich die, die sich für die Gerechten halten. Die Kranken sind die, die Sünde tun. Für die ist er da. Und der Arzt, von dem er da spricht, den er als Bild quasi mitbringt, ist er selber. Er ist wie der Arzt, der den Kranken, den Sündern hilft. Eigentlich ist damit alles gesagt, warum er das gemacht hat, warum er sich mit den Zöllnern und Sündern zusammensetzt. Eben weil sie ihn brauchen. Er hätte auch sagen können, ihr Pharisäer, ihr braucht mich ja nicht. Ihr seid ja selber gerecht oder ihr meint selber gerecht zu sein. Die brauchen mich, deshalb sitze ich zu denen. Das beschreibt er mit diesen beiden Sätzen, mit diesem Bild von den Kranken, von den Gesunden und vom Arzt. Und jetzt kommt in unserem Bibeltext aber noch ein Satz dazwischen drin, der lässt noch ein bisschen tiefer blicken. Und wenn man Pharisäer ist, dann sticht der auch noch ein bisschen tiefer. Denn zwischendrin gibt es nochmal so einen Satz, der auch nach dem gleichen Muster aufgebaut ist, nicht so, sondern so. Und dann legt Jesus den Pharisäern ein Zitat aus der Tora vor. Pharisäer kannten sich gut aus in der Tora, die wussten das, die haben das gekannt und haben es auch ganz schnell erkannt. Wir erkennen es nicht so leicht, wir müssen nachblättern, wo das denn herkommt. Und tatsächlich, es steht in Hosea 6, Vers 6, dieser Vers. Überleg doch mal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, wie es bei Hosea im Prophetenbuch aufgeschrieben ist, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Natürlich kennen die Pharisäer diesen Satz. Aber es ist interessant, warum Jesus diesen Satz einbaut. Ich habe mir das überlegt, warum braucht es den Satz eigentlich? Warum macht er das eigentlich? Er hätte doch mit dem Bild vom Arzt schon genug erklärt, dass er zu den Sündern sitzt, weil sie ihn brauchen. Warum bringt er jetzt noch dieses Zitat? Will er die Pharisäer damit provozieren? Ich glaube, er will was darüber sagen, wie Gott ist. Denn darin wird was gesagt, wie Gott ist. Gott will keine Opfer, sondern Barmherzigkeit. Genau das, was die Pharisäer tun, um gerecht zu werden. Da hat man damals Opfer gebracht. Das war das, was man tun konnte und was man tun sollte. Ja, wenn man sich schuldig gemacht hat, wenn man unrein war, dann musste man Opfer bringen. Dann musste man eine Leistung bringen, dann musste man was kaufen oder was erdulden. Ein Opfer bringen, mit dem man sich wieder Gerechtigkeit selber herstellt. Aber es ist auf jeden Fall aus eigener Kraft passiert. So versuchen es die Pharisäer, gesund, in Anführungszeichen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und jetzt sagt Jesus, Gott will gar keine Opfer. Er will gar nicht das, was du selber tust oder machen kannst, sondern er will Barmherzigkeit. Ist ein bisschen so, wie wenn man Gesundheitsfanatikern sagt, die alles tun, um gesund zu bleiben. Ja, Joggen und Workout und so, das wird ja, also in Amerika ist das ja ganz groß, gell? Bei uns nur so ein bisschen, aber trotzdem gibt es ja auch, dass man sagt, man muss ganz viel tun, um gesund zu bleiben, viel machen. Manche betreiben das ist fast schon religiös, so dieses Streben nach Gesundheit. Ich muss alles tun, was ich kann, um möglichst lange, möglichst fit zu bleiben. So kann man manchmal Glauben auch verstehen und missverstehen. Wenn man meint, dass Glaube heißt, ich muss Pflichtübungen ableisten, Dinge tun, um möglichst gerecht vor Gott dazustehen. Manchmal versteht man Glaube so. dass Glaube anstrengend sein muss, Disziplin erfordert, auch Leiden aushalten muss, um sich selber das Heil zu erwirken. Das war damals in Israel so. Die Opferriten, die man gebracht hat, oder auch das Leiden, das man als Volk Israel getragen hat, das war eine Leistung, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und jetzt sagt Jesus, Gott will keine Opfer. Er will Barmherzigkeit. Die Zöllner und Sünder, die Kranken, die retten sich nicht aus eigener Kraft, sondern die erfahren, wenn Jesus zu ihnen an den Tisch sitzt und mit ihnen isst, was Barmherzigkeit ist. Und darin erfahren sie, was Gott eigentlich ist. Jesus geht nicht zu den Zöllnern und Sündern hin und sagt, ihr müsst das und das und das und das tun, um gerecht zu werden, sondern er schenkt es ihnen. Er schenkt ihnen das, was ihnen die anderen nicht geben. In der Zuwendung zu den Zöllnern und Sündern zeigt Jesus die Barmherzigkeit Gottes. Und eben nicht in dem, dass er besondere Anstrengungen oder Opfer oder Leiden erfordert. So ein Arzt ist Jesus. Es ist kein Arzt, der irgendwie ein Fitnessprogramm erstellt und der sagt, du musst jetzt das und das und das tun und dann wirst du gesund werden, sondern Jesus ist ein Arzt, der das schenkt, der das macht, was es braucht, um heil zu werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt und für mich ist das auch der zentrale Punkt von unserem Text heute Morgen, dass man den nicht missversteht. Es ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, dass Jesus in die Nachfolge ruft. Es ist kein Aufruf zum Opfer oder zur Selbstrechtfertigung. Man kann die Geschichte manchmal ganz leicht missverstehen. Man kann sie nämlich so lesen, dass man sich fragt, naja, jetzt beruft er den Matthäus da aus seiner Box, aus seiner Sicherheit, aus den Privilegien, die er so hat. Und dann kann man sich fragen, könnte ich das eigentlich auch, wenn Jesus mich ruft? Muss ich dann auch meine Privilegien hinter mir lassen? Wir leben ja auch in einer privilegierten Situation. Muss ich dann das, was mir Sicherheit gibt, was mir Wohlstand gibt, was mir das Leben leicht macht, muss ich das alles hinter mir lassen, so wie der Matthäus? Könnte ich das überhaupt? Muss ich mich anstrengen? Aber ich glaube, Jesus ruft den Matthäus in dieser Szene gar nicht so auf, jetzt eine große Leistung zu bringen und das alles mit seiner Kraft hinter sich zu lassen, sondern die Berufung ist eine Barmherzigkeit, ein Dienst der Barmherzigkeit, die er einfach nur empfangen darf. Er darf einfach mitgehen. Deshalb fordert Jesus auch nichts, wenn er sagt, folg mir nach. Komm einfach mit. Und das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu sagen, was wir tun müssen, um uns gerecht zu machen, um gerecht werden zu können, sondern er ist gekommen, um uns gerecht zu machen. Er ist der, der Gerechtigkeit schenkt. Er ist der, der uns sieht in unserer Unvollkommenheit, auch in dem, wo wir scheitern, in dem, wo wir uns vielleicht auch anstrengen, perfekt zu sein. Aber er fordert dann nicht noch mehr, sondern er schenkt es uns. Und das wünsche ich auch den beiden Täuflingen, Luis und Jori, und eigentlich wünsche ich es uns beiden auch, dass wir den Glauben nicht verstehen als irgendwie ein nicht enden wollender Anspruch. Man muss immer noch mehr tun, man muss Gott immer noch mehr gefallen und immer noch mehr leisten oder was auch immer. Wenn man das Glaube so versteht, dann geht die Barmherzigkeit verloren. Und oft passiert es aber, dass wir leider Glaube auch so verstehen. Wir müssten was tun, wir müssten was leisten. Gerade in der Welt heute, und die beiden werden ja in die Welt reingeboren, wo das immer mehr perfektioniert wird, wo die Erwartungen an einen immer höher geschraubt werden, wo Ansprüche, wo Leistung immer wichtiger wird, wo manche auch von sich selber immer mehr verlangen, vielleicht sogar so viel, dass man selber sich überfordert. Und dann leben wir in einer Welt, die immer mehr versucht, sich selber zu retten. Da werden alle möglichen Maßnahmen ergriffen, dass man sich selber rettet, dass man sich selber das Heil oder die Zukunft schenkt. Und das prägt uns natürlich. Das prägt auch das Leben von Luis und Jori ganz sicher und uns alle auch. Aber ich wünsche den beiden, dass es nicht ihren Glauben prägt, sondern dass sie eben nicht in das reinrutschen zu meinen, bei Gott wäre es auch so. Ja, da muss man auch sich selber rechtfertigen, da muss man selber eine Leistung bringen. Nein, Glaube ist genau das nicht. Glaube heißt nicht, Gott Opfer zu bringen, um geistlich sich gesund zu halten, sondern Glaube ist da, wo wir als Sünder, als Unvollkommene in unserer Gebrochenheit Jesu Ruf hören, wo wir uns bewusst werden, dass wir die Kranken sind in dieser Geschichte. Wir sind nicht wie die Pharisäer als Christen, sondern wir sind wie die Kranken in dieser Geschichte. Wir sind wie die Zöllner und Sünder in dieser Geschichte. Wir dürfen den Ruf Jesu hören und darin Barmherzigkeit erfahren. Und vielleicht sind kleine Babys gerade manchmal ein ganz gutes Anschauungsbeispiel für uns. Das hilft uns vielleicht manchmal. Wenn die nämlich krank sind, dann sagt man den Babys ja auch nicht, du musst jetzt das und das und das tun, dann wirst du wieder gesund. Das geht gar nicht. Das kann man denen gar nicht so einfach sagen und man möchte es auch nicht. Nee, wenn Babys krank sind, dann gehen die Eltern her und nehmen ihn auf den Arm, dann schenkt man erstmal Nähe, dann dürfen die erstmal spüren, dass jemand da ist. Und auch wenn man zum Arzt geht, dann schickt man die nicht einfach zum Arzt, sondern man nimmt sie hin, man bringt sie hin. Ich bin jetzt nicht so oft in Wartezimmern von Kinderärzten, aber ich stelle mir vor, dass da viele Eltern sind, die nicht einfach nur ihre Kinder abstellen und sagen, guck mal, wie du wieder gesund wirst, mach mal selber, sondern die sie natürlich hinbringen, weil ihre Kinder ihnen lieb sind und wert sind und die dann auch möchten, dass man ihnen, den Kindern das gibt, was sie brauchen. Nicht von ihnen fordert, dass sie sich selber gesund machen. Und so ist Jesus für uns ein Arzt. Weil wir als Sünder krank sind und nicht die religiös Selbstgerechtfertigten sind wir, die Jesus als Arzt erleben dürfen. Als der, der sich zu uns setzt, der sich zu uns ruft, der uns begleitet und uns das gibt, was uns heil macht. Das ist Barmherzigkeit. Und das ist entscheidend, denn auch Kirche und wie wir Gemeinde leben, ist nicht ein Reinraum von denen, die das Gesetz einhalten, die das schaffen, die das hinbekommen, sondern auch als Gemeinde, als Kirche sind wir der Raum, wo die Sünder zusammenkommen, die den Ruf Jesu in die Nachfolge gehört haben. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, denn das prägt auch, wie wir Gemeinde leben. Aus der Barmherzigkeit Jesu heraus, aus dem Ruf, der uns befreit und nicht aus einem Anspruch heraus. Deshalb lasst uns diese Gemeinschaft so leben und lasst uns Jori und Louis in diese Gemeinschaft aufnehmen, wo sie nicht mit Ansprüchen konfrontiert werden zuerst, sondern mit Barmherzigkeit. Deshalb herzlich willkommen, den beiden dabei zu sein. Man kann sagen, im Raum der Kranken, die sich von Jesus heilen lassen. Jesus, der barmherzig ist und uns zusammen auf einen Weg ruft. Amen.